Wollt ihr also euer ganzes Leben lang Eier legen und anschließend gerupft, gefüllt und gebraten werden, ja?
Es gibt Schlimmeres.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt Hallo. Hallo? Hallo? Ich höre mich nicht. Das ist ja komisch, ich bin leise. Hallo. Es gibt wieder eine Woche voller Filme. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Der Osterhase legt die Eier und ja, deswegen gibt es auch nicht so viel, dass wir alle im Osterhasen auf der Osterinsel sind natürlich. Hallo Jasmin, ich begrüße dich im Studio.
Moin.
Und jetzt gibt es erstmal ein bisschen Musik und dann geht's gleich los.
Könnten Sie es bitte in Geschenkpapier einwickeln? Der Länge nach bitte nicht den Schwanz einkämmen.
Filmstart der Woche.
Ja, und wir beginnen hier mit dem Filmstart der Woche. Und den habe ich gesehen und auch Olli hat ihn gesehen. Und begrüße dich hiermit im Studio.
Hallihallo, Grüße.
Ja, es geht um One Life.
Genau.
Ja. Ein Film, der für mich erstmal gesagt, eine große fette Wirkung hatte, da ich den im Sneak gesehen hatte und ja nichts wusste. Das heißt, ich bin auch sehr, sehr froh drüber. Da konnte er seine Power richtig entfalten und mich umwerfen und zum Heulen bringen. So, das erstmal so voranschieben will, wo ich froh war, weil ich wusste ja, weiß ja erstmal die ersten 20, 30 Minuten nicht mal, worum es geht. So, und das ist. Für euch, vielleicht wird das nicht so sein, weil ihr informiert euch jetzt hier am Radio. Das ist immer das Schöne, was man schon beim Sneak hat. Aber damit wir euch drauf heiß machen und ihr wollt wissen vielleicht, was das Thema ist, worum es geht in One Life. Olli, was geht da ab? Ein Film mit, ich stelle es voran, mit Anthony Hopkins, der wieder mal großartig ist.
Genau, ne? One Life erzählt die Geschichte von Nicholas Winton oder Nicky Winton, der 1938, 1939 die Flucht von jüdischen Kindern aus Prag ermöglicht hat und hierbei sehr viel Energie, sehr viel Beharrlichkeit eben vor allen Dingen in die behördlichen Prozesse hineingesteckt hat. Und das Ganze ist hier mit One Life zusammengebunden und kumuliert in einem dramaturgisch sehr einschnittigen Film, der halt auch tatsächlich seine Wirkung in keinerlei Weise verfehlt. Ne? Mit Anthony Hopkins, der hier den älteren oder den altgewordenen Nicky Winton spielt und gewissermaßen in Rückblenden dann diese Geschichte erzählt wird. Wir haben nebst Anthony Hopkins Lena Olin mit dabei, die ja seine Ehefrau spielt, Johnny Flynn aus dem Film Die Täuschung. Entschuldigung. Er spielt hierbei den jungen Nicky Winton. Darüber hinaus haben wir auch noch Helena Bonham Carter und Jonathan Pryce. Genau, ja.
Ja, Jonathan Pryce, okay, er hat nur eine Szene.
Hat nur eine Szene, aber er ist mit dabei.
Er ist mit dabei. Ja, auf jeden Fall auch der jüngere Schauspieler, der mir bis jetzt unbekannt war, auch stark gespielt. Das ist ja auch schwierig, da einen Gegenpart zum jungen Anthony Hopkins zu finden, der dann auch, wo man sagt, dann glaubt auch, das ist dieselbe Person.
Genau.
Das ist zum Beispiel auch noch das Schwierige.
Auch zum Schluss, ne? Da kommen dann noch so diese beiden Charaktere nicht zwingend zusammen, aber da kriegst du so wirklich so ein Gefühl, wie gut das hier tatsächlich gecastet war, ne? Dass das wirklich wie ein Gesicht de facto ist am Ende.
Und es ist ja auch so, dass wir haben hier wieder was zu tun mit einer Sache, mit einer wahren Begebenheit natürlich, die ja, und ich finde es schön, wenn so gerade solche Filme sowas zeigen, so was man einfach noch nie kannte und wovon man noch nie gehört hat. Und dann kriegt man durch so einen Film ein bisschen, kriegt das so eine Sache, eine Aufmerksamkeit, was für Leute da gemacht haben damals, um Leute zu retten, um Menschen, Kinder zu retten und so weiter. Und das ist großartig in Szene gesetzt. Ist ein sehr ruhiger, sehr angenehmer Film. Und es fängt eben damit an, dass der Ältere da von der Frau gesagt wird, du sollst mal dein Arbeitszimmer aufräumen, und man sieht dann das Arbeitszimmer und da steht wirklich sehr, sehr viel rum, und er fängt damit wirklich an, das leer zu räumen, und dann gibt immer die Kamera so auf so eine Aktentasche und alle sagen, da willst du da nicht mal, das sollte doch irgendwie ein bisschen, da sollten Leute drüber Bescheid wissen, was willst du denn damit machen? Und so geht die ganze Geschichte ins Rollen, was er damals gemacht hat, um jüdische Kinder zu retten aus
Prag. Prag, ne? Genau. Die Nazis, die waren dort auf dem Vormarsch in Tschechien. Es war da nur noch eine Frage der Zeit. Und die Schlinge zog sich halt immer mehr um sie zu. Und das ist halt wirklich extrem tragisch, auch in diesem Film halt auch mit dargestellt, also wo das halt wirklich nahe kommt. Dieser Film ist auch eher intim gehalten. Also es ist sehr viel in Räumen, die hier spielen, sehr kleine Sets, die im Vergleich verwendet werden, im gewissermaßen, das ist auch durchaus im Kontrast zu der Gewalt dieser Geschichte eigentlich steht, zu der Größe dieser Geschichte steht, ne, wodurch aber im Endeffekt nur noch mehr die so eine klaustrophobische Atmosphäre und diese Ausweglosigkeit mit untermalt wird.
Ja, parallel läuft ja noch die Geschichte, ein bisschen Familiengeschichte von ihm mit seiner Tochter und das alles, das Familienleben, dass da irgendwie eine Feier ansteht und so weiter. Und das kriegt der Film alles in so 109 Minuten, aber alles gut rund verpackt. Also das alles,
war das nur?
Ja, da ist alles drin und nicht zu wenig, nicht zu viel. Also ja, wirklich so ein rundes Paket, dass da nicht, wir hatten es ja öfters mal jetzt mit überladenen Filmen in letzter Zeit zu tun oder wo man sagt, es hätte kürzer oder auch länger sein können. Hier, Born Live, eine normale Standardfilmlänge, sehr gut, emotional, schöne Geschichte, einen sehr guten Anthony Hopkins.
Ja, ja. Das ist im Endeffekt tatsächlich, bin ich fast der Meinung, der Film hätte ein paar 10, vielleicht sogar 20 Minuten mehr gebrauchen können, einfach nur um vielleicht so ein bisschen intensiver auf die einzelnen Geschichten einzugehen. In den vielen Fällen kommt das so hin und wird ein Problem vorgestellt, was erstmal unüberwindbar scheint, nur damit sie es dann gewissermaßen in einer Filmmontage dann halt aufklären und zu zeigen, wie das dann halt so gemacht wurde. Das schadet jetzt beim besten Willen den Film nicht. Aber das sind so Sachen, wo man sagt, okay, mit ein bisschen mehr Zeit, mit ein bisschen mehr Geld, mit ein bisschen mehr Möglichkeiten.
Vielleicht ist das dann so was, was für eine Dokumentation besser ist. So kleinteilige so. Sachen. Vielleicht eine Doku, die wir sagen euch den Leuten da draußen, die Blu-ray machen. So packt eine Doku mit drauf von ihm.
So in der Art, ne? Also vielleicht so ein paar Hintergrundinformationen. Regie hat James Haas geführt, der auch bei vielen Serien als Regisseur mit zur Verfügung stand. Black Mirror, Snowpiercer oder Raised by Wolves. Und die Produktion des Filmes war einigermaßen gebeutelt durch Corona. Dieser Film, glaube ich, nach der Pandemie gedreht wurde, aber trotzdem die ganzen Zeitpläne, Terminpläne waren durcheinander gewürfelt. Und der Film war schon richtig schon richtig in der Produktion. Da war der Regisseur noch nicht mal vor Ort. Also der kam wirklich bloß zu den Dreharbeiten. Da konnten sie gerade so ein Zeitfenster finden, wo alles gerade zusammenpasste, und hat dann halt diesen Film dann in der Kürze der Zeit gedreht. Helena Bonham Carter, die hier die Mutter von dem jungen Nicky Winton spielt, die war auch zuerst etwas zögerlich, um ihre Rolle anzunehmen, sagte dann so, ja gut, das sieht eigentlich mehr so wie eine Rolle aus, die ihr rausgeschnitten wird, mhm, ne, am Ende.
Ich fand, ich muss jetzt sagen, mit so die stärkste Rolle auch, die ist ja auch richtig wichtig. Also, also ich habe sie auch lange nicht so stark gesehen in dem Film. Also
sah ich genauso. Also ich hatte dann auch fast so diesen typischen, so Helena Bonham Carter, da habe ich immer noch so hier Harry Potter so im Blick. Ne? Und hier war es halt wirklich ein komplett gegenteiliger Charakter, und das, was sie dann am Endeffekt dazu motiviert hat, trotzdem in diesen Film zu machen, war eben auch die reale Geschichte von dem Nicky Winton und wie sehr sie diesen Mann bewundert hat und auch, dass sie eben in ihrer eigenen Familie ähnliche Erfahrungen durchgemacht hat. Also auch ihr Urgroßvater, ne, hatte eben auch aus Prag Juden die Flucht ermöglicht, indem er als spanische Visa gefälscht hatte. Also da war dann tatsächlich eine gewisse Gemeinsamkeit dann mit dabei.
Ja, okay, also ihr hört offen raus. Lars fand ihn auch gut. Er hat auch was drüber geschrieben, aber ja, also ich fand ihn noch besser als Lars, du scheinbar auch.
Ja.
Und von mir auch absolute Empfehlung, für mich auch ein Filmstart der Woche, also ein klasse Film, und auch wenn man nur Anthony Hopkins sehen will, super. Also ich fand rundum gelungenes Ding, und das ist ein schöner Film, also auf jeden Fall Empfehlung. Genau.
Die emotionale Wirkung, die bleibt nicht aus. Also ich habe zum Schluss geweint wie so ein Schlosshund, das war furchtbar.
Ja, das passiert bei mir auch immer, diese Filme, die machen mich kaputt, die nehme ich dann und ja, so, alles klar. Also ihr wisst Bescheid, rein da.
Die Filmstarts der Woche.
Ja, und da machen wir mit einem Filmstart weiter, den Marc gesehen hat, und er hat uns was eingesprochen, und da hören wir doch mal rein.
Hallo, ich habe mir Opus angesehen, die Dokumentation über Ryoichi Sakamoto aus dem Jahr 2023. Es ist eine musikalische Dokumentation über den Komponisten, Pianisten, Produzenten und Schauspieler Ryoichi Sakamoto, der als Pionier des Elektropop oder Avantgarde-Pop gilt, auch über die Grenzen Japans hinaus. Sakamoto starb am 28. März vergangenen Jahres im Alter von 71 Jahren infolge einer Krebserkrankung. Er hatte Kehlkopfkrebs. Das war auch schon seit einigen Jahren bekannt. Er schrieb unter anderem auch Filmmusiken, zum Beispiel für The Revenant, Der Rückkehrer oder The Last Emperor, Der letzte Kaiser. Er war in seinen früheren Jahren Teil der japanischen Elektropop-Band Yellow Magic Orchestra, die in Japan in etwa einen Status besitzen wie Kraftwerk hier in Deutschland oder in Europa. Und da er in der Zeit vor seinem Tod gesundheitlich nicht mehr in der Lage war, große Touren und viele Live-Auftritte zu spielen, wurde sein Auftritt Ende 2022 im Studio 509 beim NHK Broadcast Center aufgenommen. Und das war zugleich seine letzte Live-Performance. Und in dieser Performance, diesem Konzert, spielte er Titel aus den letzten 20 Jahren seines Schaffens, die ziemlich jazzig, verträumt, emotional, verspielt rüberkamen. Und man hört auch ziemlich viele typische Jazz-Akkordfolgen und lässt sich gut unterhalten. Es macht Spaß zuzuhören. Es ist auch nur das Klavierspiel zu hören, den ganzen Film über, also die 103 Minuten. Und das Bild ist die ganze Zeit über in Schwarz-Weiß gehalten. Es gibt ziemlich langsame Kamerafahrten, was im Allgemeinen eine ziemlich angenehme Ruhe vermittelt. Es ist eine nüchterne Doku, man sieht auch Nahaufnahmen von seinem Gesicht, während er spielt, und gerade zwischen den Stücken sieht man auch, dass es ihn ziemlich anstrengt, zumindest habe ich mir das so eingebildet, und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß zuzusehen. Die Regie dazu führte sein Sohn Neo Sora, der ein japanischer Filmemacher ist. An der Produktion waren etwa 30 Personen beteiligt in diesem Studio, und gegen Ende des Films sieht man auch mal so eine Totale von dem Raum, in dem er spielt. Man sieht seinen Flügel dort stehen und man sieht ungefähr 12, ich habe versucht zu zählen, Stative mit Mikros, alles verschiedene Mikros, die in unterschiedlichsten Konstellationen dastehen. Also es war eine ziemlich aufwendige Produktion. Abgemischt wurde das ganze Konzert dann in New York. Ja, der Film dauert 103 Minuten und ist auf jeden Fall eine sehenswerte Dokumentation, die, wie gesagt, ziemlich ruhig ist, aber wenn man sich drauf einlässt, hat man ziemlich viel Spaß dabei zuzusehen. Und ja, also eine absolute Empfehlung und ja, ich wünsche viel Spaß. Tschüss.
Ja, danke, Marc. So, Jasmin, was hast du denn uns mitgebracht heute?
Ich bin es langsam angegangen. Ich habe Slow geschaut. Ja, das ist ein litauischer Film. Es war der litauische Beitrag zum Oscar in diesem Jahr gewesen. Und die Namen sind halt, verzeiht mir, aber ja, die Regisseurin ist Maria Kaftaradze. Die hat eben diesen Film inszeniert und es geht um eine Liebesgeschichte zwischen einer Tänzerin und einem Gebärdendolmetscher. Die lernen sich ja bei einem gemeinsamen Projekt, wo sie eben Kindern ja, Tanzen beibringen und er übersetzt ihre TanzlehrerInnen-Anweisungen in Gebärdensprache. Und genau, sie verlieben sich dabei, meet cute und entwickeln dann halt ihre Beziehung weiter und müssen da eine gemeinsame Sprache, eine Gemeinsamkeit finden. Und ein besonderer Faktor dabei ist, dass der Gebärdendolmetscher asexuell ist und entsprechend für ihn einige Dinge, die, was Sexualität angeht, selbstverständlich scheinen und auch was romantische Filme angeht, selbstverständlich scheinen, eben nicht selbstverständlich sind und sie müssen eben lernen, darüber zu reden und sich auch von einfach so Erwartungshaltungen aneinander und an Liebe und an Sexualität zu lösen und dann am Ende halt den gemeinsamen Weg finden und das gelingt halt auch. Es ist halt ein Beziehungsfilm, der ja die Lebensrealität von ja, Beziehungen zwischen allosexuellen und asexuellen Menschen darstellt. Also allosexuell Mensch, man hat halt im Wesentlichen eine gewöhnliche Anziehung, eine gewöhnlich sexuelle Anziehung und asexuell eben sexuelle Anziehung fehlt. Ich würde mich selber auch eher in Richtung asexuell verorten auf dem Spektrum. Entsprechend ist das ein Film, wo ich nach Halle gepilgert bin, um mich selber auf der Leinwand zu sehen. Also ist es nicht vollends unbefangen, aber ich fühlte mich da sehr abgeholt und es ist halt eben auch eine, sozusagen, wo die Romantik ist, selbst wenn Sexualität nicht im Mittelpunkt steht und wie man auch ja, eine gemeinsame Sprache finden kann und wie Romantik dabei eine Rolle spielt und wie halt auch Worte finden und mit Körpern interagieren eine Rolle spielt. Und der Film inszeniert das Ganze halt schon sehr gekonnt. Zum einen wird halt mit Male und Female Gaze und der Kameraperspektive und wie Körper gezeigt und inszeniert werden, gearbeitet. Zum anderen werden natürlich auch die Themen von Sprache und der Verwendung von Körpern zur Kommunikation dort in den Mittelpunkt gestellt. Zum einen natürlich durch den Tanz, der zentral ist, zum anderen auch durch Gebärdensprache und damit auch Berührungspunkte mit der gehörlosen Community, die ja halt auch eine Community ist, die Kommunikationsform gefunden hat, die praktisch um ein fehlendes Element herum gestaltet sind und dennoch auch eine eigene Kultur darum entwickelt haben, weil eben Sprache und Ausdruck auch Kultur prägen. Und das ist, was dieser Film halt mitträgt. Dadurch ist einfach in den Biografien der Figuren diese Elemente vorhanden sind. Und ich finde es einfach einen, im Kern ist es ein schöner, romantischer Film, der eine existierende Art von Beziehung thematisiert, die man sonst selten auf der Leinwand sieht. Das ist alles sehr, sehr schön gespielt. Ich mag, wie auch die Szenen von Intimität, sei es Tanz, sei es Sexualität, gefilmt und inszeniert wurden und insgesamt bin ich da sehr angetan von dem Film und wenn ihr romantische Filme, queere Filme mögt oder Interesse habt an Lebenswelten, die vielleicht nicht die eure sind, ich würde empfehlen, den Film Slow sich anzusehen. Genau, aber auf jeden Fall, ich war soweit zufrieden und Der Film hat seinen Titel Slow von einem Leonard Cohen-Lied, was die Regisseurin gehört hat und deswegen ihren Film darum benannt. Das können wir auch mal einspielen.
Ja, das machen wir auf jeden Fall gleich. Ich muss auch noch mal dazu sagen, dass ich immer toll finde, wenn gerade so Filme irgendein Thema haben. Und ich kenne das ja oft, dass irgendwas ist, wo ich keine Ahnung von habe oder wo ich eigentlich wo keine Berührungspunkte hat. Mhm. Und das ist ja, und nicht unbedingt viele Dokus guckt, dann finde ich immer interessant, gerade wenn man dann in so einen Film, auch wenn man gar nichts damit zu tun hat, einfach mal sowas sich anschaut und dann sieht, ah, so ist das und so sind die Sachen und wenn das eben dann gut dargestellt ist. Und das ist immer sau interessant, eben in andere Welten einzutauchen, die, ja, weil manche immer in ihrer Blase bleiben, ja, und nicht drüber gucken, was auch meist auch ein bisschen schwierig ist für viele oder manche kommen nirgendwo raus. Aber Kino ist halt da so eine Geschichte, da kann man auch mal in sowas eintauchen.
Ein Glück, dass du dir wenigstens die Haare auf den Zähnen abrasiert hast.
Ja, und ich hoffe auch, dass der nächste Film den Zuschauern die Zähne rasiert. Das ist nämlich Chantal im Märchenland. Chantal im Märchenland. Und ja, das ist ein Spin-off der großartigen deutschen Fuck You Goethe-Trilogie, von der ich nur 1 und 3 gesehen habe. Das sagt auch schon viel. Aber ja, die 1 habe ich gesehen, weil es irgendwie jeder gesehen hat. Und die 3 habe ich geguckt, weil Sandra Hüller drin auftaucht. Aber die taucht auch nur drin auf. Ja, aber wie war denn das so, Flo? Du hast dir jetzt Chantal angeschaut. Wie ist denn der Film aufgebaut? Also, oder was geht da ab?
Hallo erstmal.
Hallo Flo.
Genau, ich habe mir Chantal angetan, nachdem ich irgendwann mal Fuck You Goethe 1 gesehen habe und dann 2 und 3 übersprungen habe, weil ich so dachte, nee, da habe ich auch nichts abgeholt. Aber ich dachte mir so, ich will sehen, was für ein Autounfall das ist potenziell. Das war eine Motivation und ich habe eine Schwäche für Märchenverwurstung. Da bin das ist ein großer Schwachpunkt von mir teilweise, irgendwelche Märchenverwurstung. Also wir haben hier Chantal, die Figur aus Fuck You Goethe, die irgendwie nach der Schule ist, und sich mit ihrer Freundin gemeinsam irgendwie bewerben möchte und halt immer noch keinen Job hat und deswegen weiterhin versucht, irgendwie krasse Influencer zu werden, immer noch zur Kinder-AG geht und sah, um irgendwie Mittag zu essen und sowas und auch gefühlt von irgendwelchen 12- bis 15-Jährigen regelmäßig ausgelacht wird, obwohl sie halt irgendwie schon 20 ist oder so. Also der ist eigentlich nicht unbedingt schön. Man sieht am Anfang auch, du siehst halt ihre Familienverhältnisse, irgendwie Alkoholikerin, Mutter und sowas, also alles irgendwie so, könnte auch irgendwie krasses Sozialdrama eigentlich sein, aber es ist die ganze Zeit haha lustig, was auch eher so fragwürdig zum Teil ist.
Wo spielt denn das eigentlich?
Ich habe keine Ahnung, in welcher Stadt spielt Fuck You Goethe, weiß das jemand?
Ich glaube im Ruhrgebiet irgendwas in die Richtung.
Ich kann es halt echt nicht zuordnen, ob es Ruhrgebiet, Berlin oder sonst was sein soll, so
es
ungefähr.
Das ist ein beliebiger sozialer Brennpunkt.
Genau,
irgendwie sowas. Aber die Schule dort in Fuck You Goethe ist dieselbe Schule wie in dem Film Schule.
Aha.
Ja, und wo spielt er?
Tja, Olli.
Im fiktiven Ort.
Jawohl.
Dort drüben, hinter Bieben-Knispenbach.
Alles klar. Hinter Bielefeld, das gibt's ja auch nicht.
Muss es irgendwo sein, ja.
Genau, und dann ist sie da, dann gibt's diesen magischen Spiegel. Also irgendwelche Leute tragen da aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen so einen großen Spiegel rein, bla bla. Spiegel ist magisch und sie äußert einen Wunsch und wird in diesen Spiegel reingezogen. Und dann sind wir auf einmal in einer Welt voller Magie. Und genau, da kommt dann eine Fee, die ihr sagt, hier, so und so lange hast du Zeit, wieder zurückzukommen und erklärt ihr diese ganze Welt und es ist einfach eine komplette, Entschuldigung, ein komplettes Konglomerat aus allen möglichen Grimmschen Märchen mehr oder weniger. Du hast da Prinzessin aus der Erbse, wobei nicht nur das, es ist nicht nur Grimmsche Märchen, das sind doch einfach, es ist alles an Märchenwelten, was dir einfällt. Du hast da eine Artus-Verwurstung mit drin, die Prinzessin auf der Erbse, irgendwie Aladdin ist irgendwie mit drin natürlich. Was noch hier, Hänsel und Gretel, also es ist ja wirklich so, du hast aus allen möglichen Kulturkreisen auch zum Teil einfach Märchen, nicht nur Europa, sondern wie gesagt, Tausend eine Nacht, Aladdin ist irgendwie auch mit am Start. Natürlich auch, Chantal verliebt sich natürlich auch sofort in Aladdin, weil, ne, weiße Jungs mag sie nicht so ungefähr. Genau, und dann gibt es da noch dann den großen Ritter, der von Max von der Gröben gespielt wird, der sie irgendwie retten soll. Und Flüche passieren. Das ist übliches Märchenzeug, nur dass sie halt eben als, in Anführungsstrichen, sag ich mal, moderne Frau da drin steht und halt irgendwie ihr Influencer-Ding durchziehen möchte und das irgendwie alles nutzen möchte, um mit ihrem Handy dann einen guten Werbespot zu drehen.
Hm. Als Info habe ich noch mal kurz, Lise Meitner Gymnasium und Unterhaching bei München.
Bei München?
Also, wenn wir wissen.
Wusste nicht, dass München soziale Brennpunkte hat. Ich dachte,
ob es jetzt da natürlich verortet ist, da ist ja nur der Drehort. Ne? Ob es da verortet ist, ist ja die andere Frage. Aber scheinbar wird da scheinbar auch gar nicht sowas direkt angesprochen, weil mir das scheinbar so Deutschland überall sein kann bestimmt. Das ist bestimmt dann schon Absicht.
Das ist sehr vage gehalten. Und ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin nach dem Film sehr positiv überrascht gewesen, weil ich mich tatsächlich nicht damit... Er hat mich selber überrascht, dass ich irgendwie positiv gestimmt war. Weil ich habe irgendwie, also vielleicht lag es auch daran, dass ich gefühlt mit dem Schlimmsten gerechnet habe und wirklich mit so nur Sachen, wo ich mir den Augen rolle und mir bei jedem zweiten Witz denke, so Gott, das ist alles so schlimm. Und dann hat es halt doch tatsächlich den ein oder anderen smarten Gag drin gehabt, fand ich. Es ist immer noch, an vielen Stellen fühlt es sich immer noch an wie ein Buzzword-Bingo. Also es gibt wirklich Gespräche, wo ich so das Gefühl hatte, ah, guck mal, da haben sie so eine Liste gehabt mit Worten, die sie abhaken wollten, die müssen angesprochen werden oder sowas. Die werden abgehakt. Aber trotzdem, drumherum gab es immer wieder Sachen, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich groß gelacht habe, aber hin und wieder geschmunzelt auf jeden Fall. Ja, ansonsten würde ich auch lügen. Und ich ging tatsächlich mit einem relativ positiven Gefühl daraus. So, vor allen Dingen, es gibt halt eine Love Story im Film, die jetzt nicht von ihr ausgeht, sondern wir haben eben einen Ritter, der auch direkt in der ersten Szene, wo er zu sehen ist, ist das eigentlich relativ schnell klar. Natürlich haben wir einen schwulen Ritter dabei, aber der ist halt zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Ende von irgendeinem Witz oder sonstiges, sondern da hat man wirklich das Gefühl, das ist halt eine ehrliche Story, die er bekommt. Und ich war tatsächlich überrascht, in einem deutschen Film von dieser Größe dann irgendwie gefühlt mehr Knutschszenen von einem schwulen Pärchen zu sehen, als irgendwie von der Prinzessin und von der Frau, die ja auch die Hauptrolle vor allen Dingen hat. So, das hat mich tatsächlich auch sehr positiv gestimmt danach. Ja. Das Einzige, was mir noch ging, so, ich hatte das Gefühl, es hat sich sehr angefühlt, wir haben jetzt noch nicht drüber geredet, aber wie Damsel, der Netflix-Film, der letztens kam, ich meine, es liegt daran, dass der auch Märchen und einfach halt diese ganze, so eine klassische Fantasy-Story bearbeitet, aber vor allem hat sich auch danach angefühlt, als wären da auch am Ende die letzten 20 Minuten einfach zu viel drüber, weil ich weiß auch nicht, ich verstehe wieder nicht so ganz, warum der Film 2 Stunden lang sein muss. Ich hatte das Gefühl, das hätte man auch ohne Probleme in 90 bis 100 Minuten hingekriegt. Dann wäre vielleicht auch die eine oder andere Stelle, wo du da sitzt und mit den Augen rollst und denkst, oh, muss das jetzt noch sein, weniger da gewesen. Ja.
Ja, klingt ja erstmal soweit interessant. Was ist denn wohl das Zielpublikum für diesen Film?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie die Leute reinkriegen, die, ich weiß nicht, der letzte Fuck You Goethe war 2017, das ist auch schon wieder 7 Jahre her.
Vielleicht die Leute jetzt mit ihren Kindern, die das gesehen haben, aber.
Also ich glaube schon eher, dass es sich einfach auch an aktuelle Jugendliche richtet, weil ich habe das Gefühl, wenn ich so teilweise gucke, ich habe es ja jetzt auch schon mitbekommen durch Arbeit und im Kino sein und beobachten, was für Leute reingehen, es sind schon immer noch viele Jugendliche einfach. Es sind zum Teil auch Familien mit ihren Kindern so, wo ich auch manchmal ein bisschen fragwürdig finde, dass da dann irgendwelche Kinder unter 12 reingehen oder sowas, weil ja, der Film hat eine 12, aber ich weiß nicht, ob du mit einem 7- oder 8-Jährigen da rein musst, weil dann doch viele Witze und sowas irgendwie, weiß nicht, für mich jetzt nicht unbedingt 100% kindgerecht sind, sag ich mal.
Die verstehen die dann einfach nicht und gut, oder?
Ja, weiß nicht, die lachen wahrscheinlich, weil alle anderen lachen oder so. Und ansonsten habe ich schon das Gefühl, dass es versucht, immer irgendwie so bei den aktuellen Jugendlichen irgendwie zu bleiben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie so halbwegs funktioniert, weil sich ja Chantal als Figur irgendwie auch, ne, dieses Chantal heul leise oder sowas, hält sich ja auch seit über 10 Jahren als blöder Spruch irgendwo. Und glaube ich, bleibt tatsächlich irgendwie auch bei Kindern und Jugendlichen.
Ja, ich finde es halt interessant, es ist halt ein klassischer Portal-Fantasy-Film, Narnia und so ist dasselbe Genre, aber das eben, weil es sich an aktuelle deutsche Jugendliche richtet, da zum Beispiel halt mit Zeynep eine türkische Figur rumläuft, die genauso in so einem Prinzessinnen-Vibe unterwegs ist und nicht exotisiert wird, sondern eben ja einfach als eine Figur da in dem Film auftaucht, weil eben das die, auch die Lebensrealität von aktueller Deutschland ist, dass sozusagen von derselben kulturellen Prägung mit denselben Bildern von Fantastik Leute verschiedenster ethnischer Hintergründe aufwachsen.
Also ich weiß nicht, inwiefern ich zum Inhalt was noch sagen soll, aber das kann man theoretisch auch kaputt machen, ist mir gerade noch eingefallen.
Ja.
Diese schöne Darstellung, weil natürlich irgendwie auch die böse Hexe sein muss am Ende.
Ja.
Wie ist denn das eigentlich jetzt hier? Wir sind eigentlich bei Fuck You Goethe in einer komplett realistischen Umgebung. So.
Ja,
authentisch.
Also ja, wir sind zumindest in der echten Welt.
Wie kommt das jetzt? Wie machen die einen Bogen? Ist es einfach so
gar keinen mit Bogen.
Der diese Welt?
Da taucht, das
ist, die sind ist einfach
diese,
so.
Also die sind, das glaube ich in den ersten 10 Minuten, die sind in dieser Arge und da tragen zwei Typen einen verdreckten, riesigen alten so Spiegel, der in irgendeinem Schloss hängen könnte, rein und es wird, und weil sie irgendwie anscheinend für irgendeinen Spenden-Charity-Aktion Verkauf oder sowas und stellen ihn einfach irgendwo in eine Ecke und sie fasst ihn an und das ist halt ein magischer Spiegel. Punkt.
Und dann geht's los.
Und dann wird's halt in den Spiegel, also es ist halt wirklich, da wird nichts drumherum erklärt, großartig. Es ist einfach so, zufälligerweise steht da der Spiegel. So. Ja. Ich habe auch noch, weil du es gerade angesprochen hast, hier Portal-Filme oder sowas, Leute haben auch gesagt, das ist einfach so deutsche Isekai für Leute, die Mangas und Animes gucken oder sowas als Genre. Was glaube ich auch so, ja, sehe ich auch ein bisschen. Und ja, also ich kann nur sagen, wie gesagt, ich hatte mehr Spaß, als ich da gedacht hätte. Da dürfen jetzt alle draus machen, was sie wollen. Ich kann verstehen, wenn man es natürlich, also es ist schon, es ist nicht der große Wurf oder sowas. Aber so wie es aussieht, scheint es ja relativ erfolgreich auf jeden Fall zu werden. Und dann bin ich mal gespannt, ob da noch mehr aus diesem Franchise kommt oder ob die da irgendwelche anderen Spin-offs sich noch ausdenken. Und wann dann gut ist, weil mir ist hier tatsächlich auch schon aufgefallen, dass Jella Hase, wenn ich es richtig gesehen habe, ist die Frau jetzt auch 32 oder sowas. Also es tut mir leid, ne? Aber auch mit 32 wird es einfach schwierig, eine 19-Jährige zu spielen.
Dann spielt sie im nächsten Alter wirklich eine über 30-Jährige.
Ey, kann sie auch dann Chantal irgendwie 5-6 Jahre später spielen. Das kriegt sie bestimmt, aber ich bin halt so, 18 bis 20 ist halt dann doch einfach irgendwann nicht mehr so.
Na, da war es dann auch das mit der Authentizität im Film, ne? Alles klar. Gibt es natürlich jetzt überall zu sehen, in allen möglichen großen Lichtspielhäusern und ja. Ist auch mal schön, über eine deutsche Komödie nicht komplett negativ, wenn da doch noch mal ein bisschen irgendwas funktioniert, vielleicht. Okay, dann viel Spaß. Wir hören erstmal noch ein bisschen Musik und dann geht's weiter.
Hallo ihr Lieben, wir haben irgendwie britische Wochen, habe ich das Gefühl. Es laufen so, zum einen mit Club Zero, ein Film, der in Großbritannien spielt an. Und dann haben wir mit One Life auch noch einen britischen Film mit dem britischen Schauspieler Sir Anthony Hopkins. Und dann jetzt auch noch eben eine Komödie aus Großbritannien, die so britisch ist, wie sie nur sein kann, nämlich Tiefschwarz mit einer tollen Olivia Colman und Jesse Buckley in ihren grandiosen Rollen hier, die fluchen, was das Zeug hält. Denn während Trolle in den sozialen Medien heutzutage ihre Kommentare im Akkord raushauen, war das in den 1920er Jahren noch etwas aufwendiger. Edith Swan ist eine konservative Hausfrau mittleren Alters. Sie findet eines Morgens einen anonymen Brief mit Hasstiraden im Briefkasten des Hauses im englischen Littlehampton, das sie mit ihren Eltern bewohnt. Die anzügliche Botschaft sorgt für einen Eklat in dem frommen Haushalt, zumal es nicht bei einem Brief bleibt. Die vermeintliche Verfasserin ist schnell gefunden. Die junge Mutter Rose Gooding ist erst vor kurzem aus Irland in die verschlafene Küstenstadt gezogen und führt ein freizügiges Leben ohne feste Partnerschaft. Insgeheim bewundert Edith sie darum, doch die Briefe reißen eben nicht ab und obwohl Rose die Taten abstreitet, wird die Nachbarschaft immer unbehaglicher. Nur die Polizistin Gladys Moss ahnt, dass da etwas nicht stimmt. Das Ganze spielt in den 1920er Jahren. Wie gesagt, da ist es doch sehr üblich, dass sich Dinge sehr schnell rumsprechen. Da wird sich gerne mal das Maul zerrissen über die Nachbarschaft, gerade wenn jemand so unkonventionell ist, eben wie Rose, die als alleinerziehende Mutter nicht unbedingt einen typischen und angepassten Lebensstil führt. Edith Swan ist genau das Gegenteil, fromm, alleinstehend, lebt mit ihren Eltern zusammen, wird von ihrem Vater regelmäßig irgendwie zur Sau gemacht und zur Minder gemacht. Und er ist auch derjenige, der sie da antreibt, da irgendwie was zu tun und sich dagegen zu wehren. Und dann haben wir noch eine dritte im Bunde, wie gesagt, also die Polizistin Gladys Moss, eine sehr interessante Figur, gespielt von Anjana Fasan, die ja eine indische Schauspielerin ist oder vielmehr indische Wurzeln hat oder pakistanische. Ich weiß es jetzt gerade nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber auf jeden Fall nicht ganz so in diese Vorstadt-Idylle passt, in diese Kleinstadt-Idylle. Zumal sie eben auch als erste Polizistin in der Kleinstadt tätig ist und ja, da doch schön auch ein charmanter Kommentar zu doch sehr chauvinistischen Polizeiarbeit geliefert wird, der sicherlich auch heute noch Bestand hat. Ansonsten ist das Ganze eine sehr gut gelaunte Kleinstadtposse. Die Regisseurin Thea Sherrock, die unter anderem ein ganzes halbes Jahr inszeniert hat, hier erzählt, basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Also tatsächlich gab es diesen Vorfall, der dann auch große Kreise gezogen hat. Die Ermittlungen, wer für die zahlreichen Briefe, die bald das gesamte County beschäftigen, verantwortlich ist, gestaltet die Regisseurin höchst vergnüglich. Und Oscar-Preisträgerin Olivia Colman und ihre Leinwandpartnerin Jessie Buckley haben hier auch sichtlich Spaß daran, nach Herzenslust zu fluchen. Macht sehr viel Spaß. Kleine schmutzige Briefe kann ich absolut empfehlen. Viel Spaß dabei.
Ich mag Haie. Die sind so beruhigend.
Ja, danke, Lars. Hier sind gerade die Clips verrutscht, deswegen... Ja, konnte ich nicht ankündigen, dass Lars hier uns kleine schmutzige Briefe präsentiert. Danke nochmal, Lars. Der Film kommt im Passagekino und im Regina und ja, schon im Trailer auch sehr interessant. Also schaut rein, schönes britisches Kino. Aber es gibt auch noch Sachen, die wir auch noch nicht gesehen konnten. Und das zum Beispiel die Dschungelhelden auf Weltreise. Und aber da... Olli sagt uns was dazu.
Genau, auch ich habe mir die Dschungelhelden auf Weltreise für euch nicht angesehen. Wen ruft man zur Hilfe, heißt es bei Filmstart, wenn ein mysteriöser Superschurke den Dschungel mit einem rosaroten Schaum überzieht, der bei Kontakt mit Wasser explodiert. Natürlich die Asse des Dschungels. Der ein oder andere mag jetzt möglicherweise an die Ghostbusters gedacht haben. Bei die Dschungelhelden auf Weltreise handelt es sich um eine Fortsetzung eines, wie Splendid Film selber verkündet, sehr erfolgreichen Animationsfilmes aus dem Jahre 2017, die mit dem Titel Die Dschungelhelden, das große Kinoabenteuer. Also es ist halt für Kinder gemacht. Jener Film hatte damals auch einen bemerkenswerten Einschlag an der Kinokasse von insgesamt weltweit, Achtung, ich habe die Zahl, wo, ach hier, 12,4 Millionen US-Dollar. Also hier handelt es sich um eine Fangemeinschaft, die weltweit vertreten ist. Dieser Film wiederum aus 2017 war die Verfilmung einer mehrteiligen TV-Serie über 104 Episoden aus 2015, 2016 und nun eben tatsächlich dieses Jahr das zweite große Kinoabenteuer, die Dschungelhelden auf Weltreise.
Ja, und jetzt kann ich den Dennis im Studio begrüßen. Hallo Dennis.
Hallo Robert.
Ja, was hast du denn uns mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht zum Verspeisen. Nein, ich habe Club Zero gesehen von Jessica Hausner, der diesen Donnerstag gestartet ist. In der Hauptrolle spielt, jetzt muss ich kurz aufpassen, Mia Wasikowska, die sicherlich schon etwas bekannter ist. Und es ist ein Spielfilm, der sich um einen Thriller, der in einem Internat spielt und wo es um Ernährung geht. Dieser Club Zero ist ein Club, wie nach und nach deutlich wird, wo es darum geht, nicht zu essen, zuerst weniger zu essen und nicht zu essen. Und die Lehrerin, Frau Nowak, die an dieses Internat neu kommt, soll achtsame Ernährung unterrichten und schart dann irgendwann eine Gruppe Kinder um sich, die quasi diesen Kurs bei ihr besuchen und dort quasi erst einmal achtsam werden sollen generell, aber dann im Speziellen auf Nahrung. Also wie ernähre ich mich bewusst, was sollte ich essen, was sollte ich nicht essen, warum muss ich nicht so viel essen. Und das fängt alles so in der Hinsicht ganz normal an, ist alles ein bisschen nachvollziehbar, aber es wird immer deutlicher, dass das in eine Richtung geht, die wirklich Richtung Null gehen soll, wie auch der Titel halt irgendwie suggeriert. Und das ist ein Film, der durchaus in die Magengrube schlägt, muss man sagen, weil er kein Blatt vor den Mund nimmt. Es werden Themen wie Bulimie behandelt und auch gezeigt explizit. Also an dieser Stelle ganz klar eine Triggerwarnung, die wird auch am Anfang des Filmes gesetzt tatsächlich, dass der Zuschauer, die Zuschauerin weiß, was kommt. Dieser Film ist ästhetisch irgendwie ganz interessant gemacht, weil er viel in Standaufnahmen gedreht ist und ein sehr, sehr nüchternes Setting macht. Also dieses Internat, an dem sie sind, ist so ein klassisch, es ist ein Elite-Internat und hat so eine klassisch moderne Architektur, also halt alles eckig, die Wände, also wir reden nicht von so einem klassischen Schnörkelbau, sondern es ist alles sehr modern und sehr leistungsorientiert. Die Kinder lernen Chinesisch und so weiter und so fort. Das ist also alles auf Power irgendwie ausgerichtet, also auf nach vorne und Erfolg. Und in dieser Hinsicht passt diese achtsame Ernährung da irgendwie dann scheinbar auch rein. Es wird dann aber auch irgendwann für die Lehrer und für die Eltern deutlich, dass dieser Kurs und diese Lehrerin, Frau Nowak, in die falsche Richtung vielleicht geht. Und sie versuchen da irgendwie zu intervenieren, was dann aber nur bedingt klappt und sich am Ende halt die Frage stellt, was mit diesen Kindern passieren soll, ob die da irgendwie rausgenommen werden können aus diesem Prozess oder ob sie quasi dem, wie weit sie dem schon verfallen sind. Also es war ein Film, der wirklich sehr intensiv war, muss man sagen, auch intensiv gefilmt. Viele Standeinstellungen und Lars hat den auch gesehen. Lars war so ein bisschen unbefriedigt am Ende, hat er mir gesagt, weil es irgendwie keine Lösung scheinbar gibt oder dergleichen, weil halt ein Thema behandelt wird und aufgemacht wird und aufgezeigt wird, aber irgendwie ja, keine Lösung am Ende erscheint. Und ich muss sagen, dass der Film dennoch sehr beeindruckend ist auf seine Art und Weise. Ich muss sagen, dass der Trailer, wir hatten den Trailer zusammen gesehen, Robert, vor Dream Scenario, falls du dich noch erinnerst, da lief der.
Ja, fand ich sehr interessant und ich wollte jetzt gerade fragen, ob es ein authentisches Umfeld ist, weil das also vom Trailer her dachte ich, es geht hier um was Sektenähnliches oder so.
Tatsächlich, das ist das, was ich so anfangs meinte, ist dieser Film sehr künstlerisch inszeniert. Also dieser Eindruck, den du hattest mit den, geht durchaus sektenartig, aber diese ganze Inszenierung des Films entspricht auch dem, was man im Trailer sieht. Also es sind lange Standeinstellungen, immer diese Musik die Leute laufen halt so in bestimmte Richtungen aus dem Bild raus und rein und die Kamera bleibt dann teilweise stehen. Und ja, es geht in Richtung Sekte tatsächlich, auch wenn es nicht so benannt wird. Und das eigentlich Spannende ist eigentlich, mit wie wenigen Worten das teilweise kommuniziert wird und welche Grenzen da irgendwie überschritten werden und welche Mechanismen, auch elterliche Mechanismen, da greifen oder nicht und welche elterliche Sorge wann greift oder nicht.
Genau, zum Sektenthema in, ich sag mal, der Forschung darüber spricht man mittlerweile auch von High Control Groups und die können eben in verschiedenen Umfeldern auftreten und die, da geht es halt um so Merkmale, dass eben Persönlichkeit aufgegeben wird und eben die Kontrolle ausgeübt wird über Menschen. Und ich glaube, in dem Sinne ist es ein Kult oder eine Sekte, aber eben eine, die nicht auf diese klassischen religiösen Bilder, sondern eben auf kapitalistische Erfolgs- oder Körperbilder abzielt.
Ja, absolut. Also da gibt es keinen Bezug zu irgendeiner Gottheit oder dergleichen, da gebe ich dir vollkommen recht. Wobei, es werden so Andeutungen gemacht, aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich, ja, High Control trifft es, glaube ich, ganz gut als Begriff. Ja, also ich fand den Film sehr, sehr interessant. Er ist mit Einschränkung zu empfehlen. Einerseits wegen der Thematik, die explizit halt behandelt wird und einfach in der Hinsicht ganz klare Trigger setzt. Und da muss man einfach alle die ZuschauerInnen warnen, dass das kommen wird. Zum anderen, von der Inszenierung her, ich habe ihn zu Hause gesehen als Screener. Ich glaube, im Kino auf der großen Leinwand hätte ich ihn vielleicht, wäre für mich auch ein bisschen leer gelaufen, vielleicht irgendwann so von der Inszenierung her, weil es doch sehr, sehr ruhig bleibt alles und man irgendwie scheinbar auf etwas wartet, was aber dann nicht kommt, salopp gesagt. Trotzdem grundsätzlich eine Empfehlung. Also all die ohnehin schon in die Richtung gedacht haben, dass es ein Film geht, der sich mit der Thematik auseinandersetzt, die werden definitiv abgeholt. Meiner Meinung nach auf eine ästhetisch sehr interessante Art und Weise. Und in dieser Hinsicht von mir durchaus eine Empfehlung, eine bedingte Empfehlung.
Ja. Ja, und wir sind erstmal mit unseren Kinostarts der Woche durch und...
Das ist das Beste, was du an Ehemann finden konntest?
Er hat den Gesundheitstest bestanden, er atmet.
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Ja, und wir sind in der Sofa-Ecke angekommen. Und ja, da gibt es einen neuen Film mit Jake Gyllenhaal zu sehen. Erst zuletzt schon wieder im Kino gesehen. Donnie Darko, jetzt wieder ein neuer Film im Streaming. Und ja, es ist das Remake von Roadhouse, der 89er Film mit Patrick Swayze, den ich auch damals gesehen hatte und das gut befunden habe und den auch nochmal vorher angesehen habe und ihn nochmal richtig für sehr, sehr, sehr gut befunden habe. Eigentlich würde fast behaupten, jetzt bin der beste Patrick Swayze Film rückwirkend gesehen. Und was? Was ist denn? Was ist denn los?
Ja, es ist schon...
Neben Donnie Darko natürlich. und Olli, hast du Roadhouse gesehen damals?
Nee, ich habe nicht gesehen. Also, so den alten Roadhouse, den habe ich gesehen.
Genau, das
habe mich sehr schön amüsiert und habe ihn auch direkt wieder vergessen. Aber und den neuen Roadhouse, den ich überlasse euch das mal. Sorry, dass ich reingequatscht habe.
Alles gut. Ja, ja, und jetzt gibt es den... Neuen Roadhouse. Also früher im Alten ging es ja klar um ein Roadhouse und einen Türsteher, wo der das Ganze auch komplett managementmäßig übernehmen sollte und hat dann eben seine Crew aufgebaut. Und es fing da auch damit an, dass er erstmal die ersten Leute direkt rausgeworfen hat. Und managementmäßig ist jetzt nicht so viel in dem neuen Film. Hier haben wir Jake Gyllenhaal, den wir am Anfang sehen, der in so einen Fight... Also
Fight Club im Grunde.
Ja, der will eigentlich kämpfen, aber nur, weil die Leute ihn sehen, sobald ihn, also er setzt sich hin und da sagt der Typ, nee, gegen den nicht.
Hallo, der Typ heißt Austin Richard Post oder auch Post Malone. Da habe ich mich schon sehr gefreut, dass direkt...
Ja, jetzt musst du was erklären.
Ein sehr berühmter Rapper, der den Soundtrack vom ersten Spider-Verse gemacht hat. Das Sunflower, was glaube ich einer der Top 3 meistgestreamten Songs ever auf Spotify ist.
Ja, ich kenne ihn, weil er die teuerste
okay.
Ich kenne ihn, weil er die teuerste Magic the Gathering Karte der Welt gekauft hat.
Das auch tatsächlich, weil er ein riesiger Nerd ist. Ja, ist ein sehr sympathischer Mensch tatsächlich auch. Er ist auch sehr süß und man sieht es auch im Film, weil Robert, du hast ja gesehen, er tanzt ja dann auch so ein bisschen, ne? So. Wenn er da den anderen Typen verprügelt hat. Und ich sag ja, ich habe da schon direkt gedacht, so, ja, der ist einfach, der Mensch ist einfach ultra sympathisch, weil der Tanz ist auch immer so niedlich. So. Der verprügelt dann nämlich Leute und soll dann gegen Jake Gyllenhaal kämpfen. Und sobald er das Gesicht von Jake Gyllenhaal sieht, sagt er so, nope, ich bin raus. Mit dem nicht. Gegen den Elwood Dalton, wie er ja heißt. Den ehemaligen UFC-Fighter.
Genau, er spielt hier die Vergangenheit, ein Patrick Swayze-Film von seinem Charakter, ist eher... da wird nicht viel drauf eingegangen, als dass die schon viel erlebt haben, weil es gibt einen alten Freund im alten Film, den er später anruft und der hier komplett also aus dem Drehbuch gestrichen wurde. Das gibt es hier nicht. Aber hier wird er am Anfang von einer Frau angesprochen, die eine Bar führt, ein Roadhouse, und sie hat Ärger. Da kommen immer Leute, die Ärger machen, und sie hat gesehen, dass der Typ vor ihm Angst hatte und sucht ihn auf und sagt, hier, pass auf, Job. Er lehnt natürlich erstmal ab, aber am Ende ist es ja klar, er braucht Kohle. Und
nee, er braucht nicht Kohle.
Was braucht er denn?
Ich weiß nicht, warum? Er macht es, glaube ich, aus Überzeugung, weil sie bietet ihm sehr viel Geld an.
Erst lehnt er ja ab.
Genau. Sie bietet ihm sehr, sehr viel Geld an und er sagt so, ich brauche das Geld nicht. So, dann will er sich irgendwie umbringen und dann entscheidet er sich im letzten Moment dann doch dafür, ach, ich bringe mich doch nicht um. Ich gehe da halt hin und mache das, was auch voll okay ist. Weil es ist halt einfach, also die Story ist halt die passt auf diesen komischen Bierdeckel, der irgendwo in der Ecke liegt. Die ist auch einfach egal. Das Einzige, was ich auch tatsächlich von Anfang an mir dachte, so, ja, ich will einfach nur sehen, wie Jake Gyllenhaal die Leute auf die Fresse haut. So. Oder wie einfach Leute sich kloppen. So, das alles, was ich in den ersten 5 Minuten gesehen habe, mehr braucht man da nicht. So. Also ich glaube, dir ging es ein bisschen anders. Du wolltest ein bisschen was anderes sehen. Ich war einfach nur glücklich.
Das Problem war ja eben, dass ich den anderen Film, der mehr Story hatte, vorher gesehen habe. Und ein Remake da noch Story entfernt wurde. Und das ist eben krass bei Remake, dass man dann eben entsättigt, sozusagen. Ich meine, ne?
Jake Gyllenhaal hat sich aufgepumpt, sie haben Conor McGregor rangeholt, einen ehemaligen UFC-Fighter, der irgendwie super viele Sachen gewonnen hat. ich weiß nicht, ich habe, also wenn ich den im Film auch gesehen habe, habe ich das Gefühl, ich habe das Koks auch irgendwie das Hirn so ein bisschen durchgeballert. also nicht nur seiner Figur. So. Und dann wollen die sich halt kloppen. Und ich habe das Gefühl, dass auch alles, was sie irgendwie zeigen wollten, und das funktioniert für mich auch. Ja. Also ich weiß nicht, also ich fand's geil, wenn er da in die Bar kommt und dann sehr unbeeindruckt immer von allen ist und denen dann irgendwie so rechts, links relativ kurz angebunden immer schön Schellen verteilt, dass es dann sogar Leute gibt von den Bösen, die da kommen, zu nerven zu sind. Ah, sorry, dass wir was gemacht haben und ich habe eigentlich, bewundere dich eigentlich und so. Das fand ich alles schon sehr unterhaltsam tatsächlich.
Ja, auf diese Weise, auf so einen Kloppi-Film und so weiter, war schon unterhaltsam. Der Hintergrund ist hier, natürlich wird die Bar nicht ohne Grund terrorisiert. Hier gibt's natürlich einen Sohn von einem Typen, der im Knast sitzt, der irgendwie so die ganze Inselgruppe da sich unter den Nagel reißen will, weil die da ein Projekt haben. Und da wird natürlich deswegen auch ewig immer die durch eine Biker-Gang diese Bar terrorisiert, damit die dann irgendwann aufgibt. Ne? Das ist eben die Sache. Was ist noch, der ist nicht sehr brutal, dieser Film. Also da war nämlich das ersten im Original Roadhouse, da war sogar Index, weil da gibt es sogar Reißzwittrig, ich sehe sogar einen die Kehle raus, komplett.
Okay, und also dabei.
Das,
ja, aber ich würde jetzt nicht sagen,
ja, dass das ist harmlos halt so eine, ist. So eine Kloppy-Action ist das halt viel und auch am Ende geht es ein bisschen, aber so, also der war, also da geht es beim mit Toten schon mehr her bei Roadhouse. Also
okay,
da gibt es richtige Eskalation.
So, Dennis, ja. Du wolltest was sagen?
Ja, ich. Nee, Fragen.
Fragen.
Aber vielleicht macht ihr den Platz.
Also ich fand es jetzt nicht harmlos tatsächlich. Also ich meine, ja, ich sehe jetzt nicht, wie jemand die Kehle rausgerissen wird. Okay, er trischt sie einfach nur ein und man sieht halt dann, wie der Mensch da ist und irgendwie so rumkrepiert so, okay. Aber ansonsten gibt es da, finde ich, schon ganz schön ordentlich aufs Fressbrett. Also ich fand das jetzt, also für mich auf der Couch hat sich sehr leichtherzig und lustig angefühlt. Aber das, was ich gesehen habe, finde ich, war auch von der Inszenierung her nicht so, dass ich das Gefühl hatte, das soll gerade leichtherzig sein. Das ist schon alles.
Aber gleichzeitig hatte ich noch sowas erwartet wie South Park, weil South Park so nicht so sehr, sehr, sehr.
Ja, aber das ist ja so die ganze Atmosphäre im Film.
Und so. Und der ja, nimmt das alles so.
Ja, der ganze so. Film, der Film nimmt sich halt selber auch zum Teil nicht ernst.
So. Richtig, ja. Also das hat mich Hammer gestört.
Das fand ich nämlich schon sehr angenehm.
Erwartet.
So, jetzt.
Mich würde interessieren, wie die Action-Choreografie war, weil ich habe den Trailer gesehen und da dachte ich irgendwann, ist das jetzt CGI oder ist das wirklich durchchoreografiert?
Das mache ich.
Mach.
Also die Action-Choreo an sich, also ich fand die cool. Es gibt halt einige Stellen, an denen siehst du diese Technik, die sie benutzt haben. Irgendwie, was weiß ich, 4Cut, whatever, irgendwie. Das ist eine Mischung aus echt und CGI. Also die haben, es gibt da, ich habe letztens auch wieder so ein Vergleichsvideo gesehen von irgendeinem chinesischen Film, wo das gemacht wurde. Da wird dann irgendein Typ mit dem Kopf gegen die Wand gedonnert oder so. Und dann siehst du halt, wie der eine Schauspieler ein grünes Kissen gegen die Wand ballert. Und der andere halt dann so tut, als würde er gegen die Wand getroschen und dann so ein Vermischungsshot, wo er sie so, das so direkt kurz vor Impact einfach immer stoppen und dann wird das halt eben im Computer mit Compositing einfach aus den einzelnen Szenen zusammen gemacht und es gibt halt Szenen, in denen fällt das mehr auf als in anderen einfach so, aber an sich finde ich das einfach nicht verkehrt, weil dadurch kannst du halt immer, also so groß gestört hat es mich auf jeden Fall nicht. Ein, zwei Stellen waren so, bisschen, da sieht man es gerade ein bisschen arg, aber ansonsten fand ich das schon top.
Ja, ich habe das gefragt, weil ich habe es ja im Trailer gesehen. Also gefühlt hatte ich hatte ja das Gefühl, ich habe irgendwas gesehen, was so, wo ich dachte, und deswegen war ich neugierig, ne? Also, weil, ja.
Also so ungefähr wie damals der erste Mad Max-Trailer war und der neue Trailer, der jetzt rausgekommen ist, da sieht man das nicht mehr. Also wie so, wo nochmal drüber gearbeitet wurde, ne?
Ja, ich glaube wahrscheinlich fällt es einem im Trailer oder im Film habe ich auch das Gefühl gehabt, das ist mir aufgefallen, weil du einfach so bist, Moment, das sieht gerade zu hart aus, als dass es echt sein könnte.
Und zu schnell.
Und du fragst dich dann halt, wie sie es gemacht haben. Und dann hast du ja allgemein, bist du ja einfach allein durch Ausschlussverfahren sehr schnell dabei, okay, es muss irgendwas mit Computertechnik zu tun haben, weil das Practical Tricksen gerade ist einfach nicht.
Ja, weil das hat mich sehr beeindruckt und dann dachte ich, aber das ist Jack Gyllenhaal und wie ihr gesagt habt, der ist auch irgendwie aufgepumpt und so.
Er sieht schon
krass aus, aber ich meinte einfach die Technik, weil es gab so eine schnelle Action-Szene schon im Trailer, wo ich dachte, Ja, selbst wenn er jetzt irgendwie trainiert und so, das ist ja hier nicht mal, also das habe ich ja noch nicht mal in chinesischen Martial Arts Filmen, also.
Ja, mit Kamera tricksen so viel rum, viel ganz schnell hin und her, manchmal aus Ego-Sachen und so, also die Kamera sehr nah dran, also dann haben sie sehr viele Experimente. Wir haben ja Doug Liman als Regisseur, der hat ja den ersten Bourne-Film inszeniert, der da eigentlich auch, da war ja auch die Hand-zu-Hand-Combat-Action in den nächsten Bourne-Film war ja schon sehr besonders und sehr krass und cool gemacht.
Ja, und ich habe natürlich auch eine Qualität zum Beispiel von den John Wick-Filmen ist ja die Choreografie und die Action. Und es hätte ja sein können, dass der Film auf der Ebene irgendwie besonders ist. Deswegen habe ich gefragt.
Also mit John Wick, finde ich, kann es jetzt nicht mithalten, sage ich mal. Aber ich meine, John Wick ist ja auch schon sehr weit oben einfach. Aber ich fand es auf jeden Fall ziemlich gut. Und ich kann auch Doug Liman verstehen, der, glaube ich, nämlich bei der Premiere, wenn ich es richtig weiß, nicht war. Weil der Film ja anscheinend auch so eine Produktionsgeschichte hat. Der wurde bei MGM angefangen zu produzieren, bevor Amazon das gekauft hat. Und er sagt, ihm wurde versprochen, dass der Film ins Kino kommt. Und deswegen ist der gerade anscheinend ziemlich pisst, dass halt Amazon ihn halt direkt auf Streaming verwettet hat. Und ich finde auch, es gibt schon so ein paar Szenen, wo man so das Gefühl hat, und ich hatte auch beim Film das Gefühl, der würde sich auch gut auch im Kino machen. Also ich finde, das ist jetzt für mich kein Film, der schreit, ich bin ein Streaming-Film, sondern gerade wenn ich vergleiche,
was wir letztes
Jahr so im Kino teilweise gesehen haben an Actionfilmen, wenn ich so an Expendables oder sowas denke.
Ja,
so. Also. Also da ist halt Roadhouse echt nochmal deutlich, deutlich drüber, dass du so bist. Das hätte ich schon auch gerne auf der großen Leinwand gesehen, wie er da in seinem Hawaii-Hemd an der Bar sitzt, sich provozieren lässt oder sowas. Und irgendwann so ist, ja okay, dann stehe ich halt auf, gib dir sehr schnell, zack, zack, brech dir zwei Arme und jetzt geh nach Hause.
Ja, ist Jack Gyllenhaal denn ein sympathischer Charakter hier? Weil ich hab das Gefühl, der ist halt irgendwie schon so in so ein Schurkenfach reingerutscht über die Zeit.
Also er ist ambivalent in dem Film, würde ich sagen. Also er ist halt nicht wirklich. Also er sagt dann auch immer, ich bin kein guter Typ und so sagt er auch so. Also er ist nicht. Er hat schon seine moralischen, ne, was richtig und falsch ist, aber er behauptet auch von sich, er ist jetzt auch nicht der beste Typ.
Und so. Er hilft den richtigen Leuten und tut zum Teil das Richtige, aber die Methoden, die er benutzt, sind halt definitiv eher die von Bösewichtern zum Teil, wenn halt wirklich Leute. Es gibt irgendwo eine Szene, wo er so einen Typen, der ihn nervt, einfach sehr schnell leicht umbringt, wo ich mir auch so dachte, so, das hätte jetzt auch einfach nicht sein müssen. Der hätte jetzt nicht sterben müssen. Aber ich meine, da sind wir dann wieder in einem Film, wo es halt ist, ja, ne, es fühlt sich schon sehr auch von der Story her nach 80s an einfach, so, dass die Methoden alles sind so, Arnie, ich trete für die richtigen Werte ein, aber meine Methoden sind einfach die, ich knall euch einfach alle über den Haufen oder hau ich einfach alle tot.
Es gibt auch noch so eine interessante Geschichte, die eingearbeitet ist mit die Western-Geschichte, dass das Mädel am Anfang sagt so, ach so, wie so und so und so ein Cowboy, der in die Stadt kommt, aufräumt und dann wieder geht. Also die versuchen nicht mal zu verstecken, dass es vielleicht so eine Thematik ist, dass da einer kommt, der mal ein bisschen so Western-mäßig sowas macht. Also wird dann direkt angesprochen und so. Das fand ich auch cool.
Ja, also ich hatte im Großen und Ganzen sehr viel Spaß und würde sagen, wer Bock auf irgendwie Klopperei hat, guckt sich das an. Wer sehen möchte, was Jack Gyllenhaal mit seinem Körper alles machen kann anscheinend. Weil, also, wenn er das erste Mal oberkörperfrei dasteht, bin ich auch so, ich habe Southpaw nicht gesehen, nämlich tatsächlich.
Ja.
Weil ich schon so, das ist schon krass, was er gemacht hat.
Das ist schon ordentlich, also was der mit seinem Körper macht.
Ja, mein RIP-Jack Gyllenhaal-Moment ist das Musikvideo von Time to Dance von The Shoes,
wo
ein Serienmörder spielt, einfach die ganze Zeit auf so einem Laufband läuft und man merkt richtig, er bereitet sich darauf vor, Leute zu hetzen und dann zieht er los, um Leute zu töten. Das ist so die Das ist die Energy, die ich da von ihm kenne.
Große Empfehlung, Time to Dance Musikvideo. Jake Gyllenhaal, ja, nochmal nebenbei. Also ich habe mir das auch tausendmal von gefühlt angesehen, ja. Genau, also und wer und demnächst kommt natürlich der alte Roadhouse on 4K raus. Wer will, dann sind alle soweit zufrieden, außer der Regisseur, der den ins Kino haben wollte. Aber jetzt natürlich im Streaming bei Amazon Prime leider nur in der Streaming-Sofa-Ecke.
Hab ich dir schon erzählt, dass Sandy mir einen Vaterschaftsprozess anhängen will?
Was du nicht sagst.
Ja, sie glaubt, dass das Kind, das sie bekommen hat, von mir ist. Ich möchte gerne wissen, wie sie das beweisen will. Sie hat schon mit dem halben Ensemble geschlafen.
Hat sie das? Aber mit mir noch nicht.
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Ja. Ja, wir sind jetzt in der Sofa-Ecke und haben auch eine Serie mitgebracht, über die wir reden wollen, auf Disney Plus Echo, eine Marvel-Serie. Und hier geht es um einen Charakter, den, wenn ihr, also ein bisschen Marvel-Universum drin seid, das müsste dann so eine kleine Voraussetzung eventuell sein. Und dann hat man eventuell Hawkeye gesehen. Und in dieser Serie, die ich damals auch ziemlich gut fand, weil das, ich finde es eigentlich sehr interessant, gerade weil es bei Hawkeye um eine Figur geht, die einfach nicht die übelsten Kräfte hat, sondern einfach nur seinen Bogen. Und ja, dort ist er wie heißt sie nochmal, gestoßen.
Auf Echo.
Heißt sie Echo? Ist es denn ihr Name?
Das ist ihr Name. Sie heißt, die Figur hat natürlich auch einen Namen, aber sie ist... Tatsächlich, das ist ihr Name. Maya Lopez ist die Figur.
Genau. Und auf die stößt er schon. Was damals schon mich sehr interessant war, ist, dass auch die Figur und so wie die Schauspielerin nur ein Bein hat und eine Prothese hat und damit Martial Arts macht, kämpft. Und das ist, war schon beeindruckend. Dann ist zusätzlich im Film ist sie noch gehörlos.
Ist die Schauspielerin auch, ne?
Ja. Das ist schon alles sehr beeindruckend. Und das war schon so beeindruckend in der Serie. Und dann, wo angekündigt wurde, sie kriegt eine extra Serie, weil sie ja auch noch nicht so viel vorher hatte. Mhm. Und jetzt gerade so, da dachte ich, geil, erstmal so eine Person. Und sie ist auch noch Native.
Ja, genau, Native ist sie.
Also das sind alles so richtig so Sachen, was sau interessant klingt, wo man sagt, Mensch, und dann so eine Person so eine Chance zu geben und dann zack, dann auch noch, nachdem sich gut gemacht hat bei Hawkeye, eine eigene Serie zu geben. Und die haben uns angeschaut, eine Nachfolgeserie von Hawkeye.
Genau, ja, also sie war bei Hawkeye schon präsent, da war auch die, ja, also Gehörlosigkeit beziehungsweise Schwerhörigkeit waren Themen und sie ist halt praktisch gehörlos aufgewachsen und Hawkeye hatte die Behinderung erworben und das war halt auch eine interessante Dynamik zwischen den Figuren, wie sie halt kommuniziert haben und wir kommen hier praktisch auch wieder zu diesem intersektionalen Thema von Leute haben mehrere Marginalisierungen, was bei Slow auch schon drin war und ich find's cool, dass eben diese, dass hier halt so eine Figur im Zentrum steht, dass die ihre eigene Anti-Helden-Story bekommt. Und Echo ist ja eine Serie, die sich ziemlich klassisch einer Origin-Story widmet, nämlich wie Maya zur Heldin oder beziehungsweise
Anti-Heldin
ja. Sozusagen. Sie ist ja also das Marvel-Universe ist mittlerweile sehr groß. Diese Serie soll einen Einstiegspunkt liefern. Also es ist die angesagte Intention, dass für Leute, die halt neu einsteigen wollen, die ins Marvel Cinematic Universe rein wollen, die sehen sich die Serie an und sind dann sozusagen, brauchen kein weiteres Vorwissen, ist der Hintergedanke gewesen, weswegen sie eben ja dieser Figur folgen, die dann am Ende sozusagen zur Heldin wird in der Marvel-Gegenwart oder sich zumindest gegen die Schurken stellt oder gegen ihren, praktisch den Ziehvater, den sie in der Serie gewinnt, weil es geht auch um Familie, Herkunft, aber auch gefundene Familie und sie gerät in die Fänge des von Vincent D'Onofrio großartig gespielten Kingpin, eines Gangsterbosses, der sowohl durch sein Intellekt, aber halt auch durch seine extrem beeindruckende Erscheinung, ist halt riesengroß, dick, aber muskulös und dominiert halt den Raum, in dem er auftritt und das gelingt D'Onofrio sehr, sehr gut da drin. Und in dessen Fänge gerät sie, von dem wird sie manipuliert und von dem muss sie sich letztlich auch lossagen, um ihre eigene Person zu werden und selbstwirksam zu werden. Das ist so der, würde ich sagen, einer der wichtigen Bögen, einer der wichtigen Handlungsstränge, die sich durch die Serie ziehen und durch die Figur Echo. Und Vincent D'Onofrio kam auch schon in der Daredevil-Serie beziehungsweise in den Netflix-Marvel-Serien vor mit derselben Rolle und ist jetzt praktisch ins große Cinematic Universe eingeführt worden. Und ich denke, auf jeden Fall auch eine Bereicherung einfach, weil ihm diese Rolle auch so viel bedeutet.
Und das ist auch schön, dass sie jetzt eben die alten Sachen zusammengeführt haben. Da waren ja damals die Fans ja auch schon, haben sich ja schon gefreut, als Charlie Cox damals als Daredevil, als Anwalt in dem Spider-Man-Film gesehen haben, was die Bestätigung dann war, dass die Figur dort weitergeführt wird und dass sie das mit so rein ziehen. Und das ist ja auch alles, ja, und da später auch dann Figuren, ich meine, dann kommen noch, haben sie noch X-Men eingekauft, da wird ja auch noch später irgendwas kommen. Und natürlich ist es auch ganz interessant, eben dann bestehende Figuren mit reinzuholen. Gerade entweder sind die nie aufgetaucht, deswegen kann man sie einfach mit reinnehmen, parallel. Und natürlich haben wir immer parallele Universen, wo das ist kein Problem ist, eigentlich Figuren von damals, auch wenn die sich nicht getroffen haben, weil theoretisch ist ja Daredevil, ich habe die alte Serie nicht gesehen, aber der ist ja dann theoretisch auch in dem New York unterwegs, wo Spider-Man unterwegs ist, und den ist ja nie über den Weg gelaufen vielleicht, oder?
Das glaube ich korrekt, ja.
Ja, und obwohl es ja natürlich das New York war, was vielleicht auch angegriffen wurde bei Avengers und so weiter.
Also nicht nur vielleicht, wie das dann, theoretisch, soweit ich weiß, ich weiß nicht, wie sie es jetzt geredconnt haben, aber als damals Daredevil auf Netflix rauskam, hieß es, das ist das New York, was im 2012er Avengers angegriffen wurde. Ja. Da wurde direkt drauf verwiesen. Es gibt im Hintergrund so Zeitungsartikelausschnitte an der Wand. Ich glaube, in irgendeinem Zeitungsbüro siehst du es, oder irgendwie siehst du das nämlich, dass da so ein eingerahmter Artikel hängt an der Wand, wo es um einen Angriff auf New York ging.
Also haben sie versucht, das schon damit einzubinden. Das, genau. Das war schon so dabei.
Das ist auch die Innenwelterklärung, warum Hell's Kitchen, was ja heute einfach Manhattan-Stadtteil ist, dann wieder zu einem sozusagen zu einem Slum geworden ist, weil halt die urbane Struktur New Yorks sich durch den Angriff verändert hat. Also sie haben sich da Worldbuilding Gedanken gemacht, warum haben wir sozusagen jetzt einen Noir-Stadtteil in New York, wo wir unsere ganzen Street-Level-Geschichten spielen lassen können. Da haben sie gesagt, ja, die Struktur der Stadtteile hat sich durch den Angriff geändert, weil Sachen umgebaut werden mussten und hier überall irgendwelcher giftiger Alien-Schrott in der Luft liegt.
Naja, das ist ja cool. Dann habe ich schon wieder mal Spaß, wenn ich das irgendwann mal noch nachhole. Ja, aber wir haben eben genau diese Serie jetzt eben, Echo, da, und also da wird man nicht mehr so weit fertig, wenn man jetzt wirklich da einsteigt und anfängt und rückwirkend sich vielleicht noch alles reinziehen würde, das ist interessant. Aber es gibt ja bestimmt immer Leute, die sowas tun. Die Qualität der verschiedenen Serien, die schwankt auch hoch und runter. Auch Dennis, du hast auch einige Serien auch gesehen, auch nicht vielleicht nicht alle, aber auch die Qualitäten sind ja wirklich manchmal so. Und auch die Machart, manchmal ist mehr auf Comedy, manchmal ist mehr auf Ernst und so weiter, alles sehr verschieden.
Ja, absolut. Und tatsächlich würde mich da bei Echo interessieren, auch da habe ich den Trailer gesehen, nur leider, aber die wirbt ja explizit damit, wie brutal sie ist, die Serie.
Das stimmt, ja, aber das jetzt...
Oder wie actionreich auch.
Ja, aber das jetzt nicht... Ja, also, es ist ein bisschen mehr, dass man sich im Fernsehbereich sozusagen was, aber jetzt nicht auffällig, dass da irgendwie krass, oder?
Ich würde sagen, sie ist eher ein Anschluss an den Ton der Netflix, also es bringt halt die Hawkeye-Street-Level-Sache aus dem Marvel Cinematic Universe zusammen mit der Daredevil oder halt auch Jessica Jones, die halt auch sehr erwachsene Themen behandelt hat und Superkräfte als Symbol für Dinge verwendet, und ich würde es halt in diese Schule von Marvel-Serie reinnehmen. Mir hat es gefallen, dass sie halt eben ein bisschen mehr in den Noir-Street-Level Gewalt hat Auswirkungen, und man sieht, dass wenn man einen Schlag trifft, dass die Person danach verletzt ist. Das ist halt der Unterschied. Es gibt halt so Superheldenkämpfe, wo Leute rumfliegen und durch ein Hochhaus geschmissen werden und danach wischen sie sich Staub von der Schulter. Und hier ist es halt ein, wenn du von einem Schlag getroffen wirst, dann tut das weh, und Verletzungen sind ärgerlich zumindest, oder können lebensverändernd sein. Und das ist halt einfach, es passt halt auch zum Thema von einer Figur, die einbeinig ist, dass halt Verletzungen passieren können, dass es eben nicht spurlos ist, in dieser Welt zu existieren. Und ich glaube, da, wenn man die Netflix-Serien gesehen hat, ist das ungefähr das Level, was zu erwarten ist. Was heißt, es ist eine Spur fieser oder eine Spur dreckiger inszeniert, als das im Cinematic Universe oder in den meisten dieser Serien gewesen ist.
Ja, genau das Gefühl hatte ich, dass damit geworben wird. Deswegen war ich so neugierig, weil wir auch gerade über Roadhouse und Action geredet
haben. Wir haben ja übrigens nur 5 Episoden. Also das ist wirklich an einem Abend direkt guckbar. Also das ist gar nicht so viel. Das ist auch mal eine ganz kurze. Dann wollte ich noch ein bisschen was zum Aufbau der Serie sagen, weil wir haben erstmal, gibt es eine Serie mit Zeitsprüngen. Wir haben sie hier mit als Kind oft zu sehen. Und dann auch wie in der Jetztzeit so ein bisschen, dass auf ihre Vergangenheit stark zurückgeschaut wird. Und sie, wo spielt die Serie überhaupt? Sie spielt nicht in New York, also sie verlässt New York wegen dem Vorfall in Hawkeye, in Hawkeye. Ja, und fährt erstmal zurück zum Untertauchen nach Hause in ihr altes Dorf, in ihre alte kleine Stadt, wo ihre ganze Familie, auch die ganzen anderen nativen Leute sind. Und deswegen, und das hatte auch mehr einen sehr großen Einfluss mit auch manchmal ein bisschen musikmäßig und alles auf die ganze Serie, auch was diese Echos, Superhelden-Hintergrund, da geht es um so eine gewisse Macht aus der Vergangenheit, die spielt dann auch noch eine kleine Rolle mit. Und ich habe es deswegen so ein bisschen Disney's Flower Moon bezeichnet, so, weil ja das native Helden eine sehr starke Rolle spielt und diese Kultur auch nochmal ein bisschen so mit reingebracht wird.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, und es wirkt auf jeden Fall nicht generisch. Also es ist halt nicht so, hier sind irgendwelche Native Americans ganz generisch, sondern es wirkt halt schon, wir haben uns eine Kultur ausgesucht und uns damit beschäftigt. Ich bin jetzt nicht tief genug in den Hintergründen von Alacra Cox, also der Darstellerin von Maya Lopez, um zu wissen, ob sie sozusagen das auf ihre Kultur gemünzt haben oder ob sie eine andere spielt, aber...
Wie heißt die Kultur in der Serie nochmal? Weil hier steht einfach, Alacra Cox ist ein Deaf Menominee Native Actress, also wenn, das könnte ja dann tatsächlich auch einfach direkt auf ihre Kultur gemünzt sein, wenn die genauso heißt.
Ja, das kann.
Also, bestimmt. Weil ich weiß es gerade nicht, ich habe es leider nämlich nicht geguckt.
Ja. Na, auf jeden Fall ist das alles mit 5 Folgen sehr kurzweilig. Interessant. Manchmal könnte man sich vorstellen, kann mir vorstellen, auch manchmal habe ich immer bei diesen Serien habe ich immer das Gefühl, manchmal nach hinten raus wird es zu kurz, nehmen sich viel schön Zeit, auch für die Charakter und alles, die Serien. Und nach hinten raus denke ich immer so, da ist das so, ja, das fällt mir öfters bei diesen Serien auf, dass ich da denke, nein, ein bisschen Raum hätte man nach hinten auch noch nehmen können.
Das ist möglich, aber ich finde es auch okay, wenn sie einfach 5 Folgen haben, um eben einen Handlungsbogen zu erzählen, der die Figur an einen Punkt bringen soll. Also ich habe das Gefühl, diese Serie ist halt sehr auf die Figur fokussiert und die soll an einen Punkt gebracht werden, wo sie dann in anderen Serien auftauchen kann, ohne dass man sie erklären muss. Also das ist halt die sozusagen die Metafunktion dieser Serie für alles. Und entsprechend sind da Handlungen am Ende auch noch nicht komplett abgeschlossen, sondern sind da, um in späteren praktisch Episoden, Serien, Einträgen ins Marvel Cinematic Universe aufgenommen zu werden. Ich denke, das ist halt einfach der Struktur geschuldet und man muss halt wissen, man bewegt sich hier in einem kleinen Stück eines großen Werks und ich bin mittlerweile ja auch an dem Punkt, dass ich nicht mehr alles von Marvel erstmal grundsätzlich gucke, sondern mir da schon was raussuche und ich war sehr zufrieden, dass ich diese Serie als eine derer gewählt habe, die ich mir angeguckt habe.
Genau, finde ich auch genauso. Und weil es eben so eine kleine bodenständige Serie sozusagen, wo es um eine Figur geht. Eine Figur, die auch nicht die übelsten, die nicht fliegen kann, nicht irgendwas schießen kann. Sie muss sich halt mit ihren Problemen auseinandersetzen. Und das sind meist so die interessantesten Figuren eigentlich auch in diesem Marvel Cinematic Universe. Genau. Also ab jetzt zu sehen, ja, bei Disney Plus. So, aber Sofaecken haben wir jetzt auch nicht mehr.
Ich glaube, ich habe noch eine.
Hast du noch eine Sofaecke?
Mir ist gerade eingefallen, ich habe vor einer Weile 2 Horrorfilme geguckt. Einen habe ich, glaube ich, schon erzählt. Den anderen könnte ich noch machen.
Okay, dann machst du das doch gerne. Das ist doch ganz... Ja, jetzt gibt es gleich einen Horrorfilm.
Genau, den Horrorfilm der Woche. Weil wir können keine Woche Filmriss machen ohne einen Horrorfilm der Woche, oder Robert?
Ja.
Und zwar, also der englische Titel ist... Fantastisch dämlich, der heißt nämlich The Boogeyman, The Origin of the Myth.
Okay.
So, es geht um El Hombre del Saco, irgendwie eine spanische Legende tatsächlich, die irgendwie als Boogeyman dann übersetzt wurde, wo es darum geht, dass es in einem Dorf irgendwelche Kinder, die frech waren, von zu Hause weggerannt sind und dann gab es da einen Mann mit einem großen Sack und der hat die einkassiert. Der große, der ich vermute bei mir auf dem Dorf ist der Nachtkrab oder der böse alte, der böse schwarze Mann, der halt nachts kommt und die Kinder fängt. So. Hier eben als spanische Produktion tatsächlich aus dem letzten Jahr, die mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, weil ich irgendwie nicht ganz damit gerechnet hatte, dass das doch so viel kann. Also das sah alles sehr solide aus, gab irgendwie 1-2 Digitaleffekte, die halt eher so daneben waren, aber der hatte so ein bisschen so einen Stranger Things Vibe, ohne dass er in den 80ern spielt, weil es halt darum geht, dass eine Mutter mit ihren Kindern in dieses Dorf kommt, wo hier anscheinend diese Kinder verschwinden. Und dann halt, weil der Vater irgendwie weg ist Und dann gehen halt eben vor allen Dingen die Kinder auf die Suche danach, was passiert, weil sie mitbekommen, okay, andere Kinder verschwinden. Dann wird natürlich auch eins der Kinder geschnappt, wie das halt so ist. Und dann reiten die da auch auf ihren Fahrrädern durch die Stadt und sowas. Irgendwo, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo es war. Es ist, glaube ich, irgendwo im südlicheren Spanien, wo also sehr viel heiß und trocken ist auf jeden Fall. Das sieht alles sehr steppig aus. Versuchen da den Sackmann, den Boogeyman, davon abzuhalten, weitere Kinder auszusaugen oder so. Und genau, müssen dann sich mit denen bekämpfen und haben natürlich auch immer dieses Problem, dass die Erwachsenen immer nur mitbekommen, dass Kinder verschwinden, aber natürlich keiner glaubt, dass da irgendein böser Geist oder ein komischer Dämonentyp dahinter steckt und das tut. Und da hat man dann so einen netten kleinen Film, der halt eben das durchzieht und der nämlich tatsächlich auch nur schöne 91 Minuten lang ist.
Und der ist jetzt, es geht um Übernatürliches auf jeden Fall bei dem Film.
Es geht um Übernatürliches. Es ist vermutlich, man könnte es wahrscheinlich auch darauf münzen, dass wahrscheinlich der Mythos darauf basiert, dass irgendwelche Menschen wirklich Kinder geklaut haben. Würde mich jetzt nicht komplett überraschen.
Na klar. Urban Legends oder so.
Irgendwas, was sich verselbstständigt hat.
Folklore.
Es hat halt wirklich auch Anleihen aus allem Möglichen. Wie gesagt, er hat mich zum Teil erinnert an Stranger Things, was die Kinderdynamik angeht. Dann ist die Sache, dass der Boogeyman natürlich alle, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie viele Jahre es waren, ich glaube 29, 27, relativ nah an der Pennywise-Zahl auf jeden Fall dran.
Es gibt auch so eine Zahl bei Shibos Kribos,
alle genau, so und so viele Jahre. Alle so und so viele Jahre gibt es irgendwie 2 Monate, wo Kinder verschwinden und sowas und dann haut das wieder hin. Genau, aber ansonsten, wie gesagt, das sieht eigentlich echt ziemlich cool aus. Also ich war wirklich so, ach guck mal hier, Spanien, irgendwo Südspanien, da kommt noch was her. Kann man tatsächlich gucken, ohne dass man sich an den Kopf fasst die ganze Zeit oder sowas, dass man das Gefühl hat, man sitzt hier wirklich irgendwo, es ist die B-Ware, auch wenn es irgendwie B-Ware ist, aber es ist halt, man kann es auf jeden Fall schauen.
Also wie heißt der Film jetzt in Deutschland nochmal und wo
und wie kann man den sehen?
The
Origin of the Myth. Der kam auf Blu-ray raus von,
Ja.
Das, können wir bestimmt irgendwann nochmal nachschieben. Auf jeden
Fall eine Blu-ray-Veröffentlichung im Heimkino-Bereich.
Genau.
Der aber am Ende doch nichts nur mit dem Boogie-Film der Titel wirbt und gar nichts mit der Reihe oder den Sachen zu tun hat. Das gibt es ja immer mal. Das ist ja so, wie es 20, 30 Django-Filme gibt. Und eigentlich gibt es bis jetzt nur 3 Django-Filme.
Natürlich bei Busch Media erschienen.
Bei Busch Media erschienen, jetzt im Einzelhandel.
Conny, du kannst deine Zähne um ein Stück Brot wickeln gehen.
Das Filmriss Filmquiz.
Ja, das Filmriss Filmquiz kommt jetzt und Lars hat schon alles vorbereitet und da hören wir gleich mal rein, was hier abgeht.
So, hallo nochmal. Hier spricht euer Filmriss Osterhase, denn wir haben tatsächlich zu Ostern ein paar richtig schicke Sachen zu gewinnen, die wir hier ja freundlicherweise zur Verfügung gestellt gekriegt haben. Zum einen von Nintendo tatsächlich, um den Pikmin Garten vorzustellen. Eine Website, die ihr jetzt besuchen könnt, auf der es kleine Gimmicks gibt, Cartoons und Merchandise und eben auch kleine Kurzfilme. Und da kommen wir hier halt eben zum Thema Film, zu finden auf nintendo.de. Das Spiel Pikmin 4 ist natürlich im letzten Jahr erschienen. Für die Switch. Das habt ihr sicherlich mitbekommen, ist ja wirklich auch sehr gut besprochen worden in der Presse und das absolut zu Recht. Ein sehr schöner, knuffiger Strategietitel dieser lang gedienten Serie, die es ja schon seit dem GameCube gab. Und Pikmin 4 also jetzt erschienen und wir haben dazu eben zum einen dreimal das Spiel für euch und ein passendes Fanpaket von Nintendo bekommen. Das ist doch nett auf jeden Fall. Außerdem haben wir von Disney Plus Osterüberraschungspakete erhalten. Da sind dann jeweils 2 Items drin. Was es ist, das wollte man uns nicht verraten. Da müsst ihr euch also auch selbst überraschen lassen. Disney Plus muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Wir haben es ja regelmäßig hier bei uns in der Sendung. Ihr könnt beispielsweise jetzt aktuell Poor Things schauen. Seit dem 20. März auch Next Goal Wins ist jetzt seit 27. März dort zu finden. Und auch Wish kommt dann jetzt Anfang April ins Regal bei Disney Plus und wir haben ein paar Osterüberraschungspakete erhalten, die wir gerne an euch weitergeben. Und wo machen wir das? Natürlich beim
Filmriss Filmquiz.
Und in der letzten Woche gab es Das ist das Ende, This is the End zu erraten. Hier die Unterhaltung über Michael Cera von Jonah Hill und Jay Baruchel. Sehr schöne Komödie. Das ist das Ende. Letzte Woche zu erraten, eben weil wir Paul Rudd in Ghostbusters gesehen haben und der spielt da auch mit. Und jetzt gibt es ein neues Filmquiz.
Schlupflutsch, lass mal sehen. So, und eine Prise Wurmfett, Urin von der Pferdefliege, Butterfinger. Das sollte reichen. Pusten. Fühlst du dich besser?
Viel besser, danke.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es also neben den Aktionspreisen auch Freikarten zu One Life. Wir haben Freikarten zu Die Dschungelhelden, kleine schmutzige Briefe, da gibt es ebenfalls Freikarten. Und zu Ghostbusters haben wir noch ein paar Nachtleuchten für euch, LED-Nachtleuchten. Und der Bader-Meinhof-Komplex, der ja jetzt in einer Sondervorführung nochmal zu sehen ist, auch da gibt es zwei Freikarten für euch.
Ja, das war dann eben alles, was es gab zum Quiz. Also ich weiß es nicht. Ja, aber vielleicht wisst ihr das und dann schreibt ihr uns und könnt eben was gewinnen. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Auf was freut ihr euch denn demnächst? Gibt es noch was Schönes, was jetzt die Wochen, worauf euch freut?
Sydney Sweeney in Immaculate einmal und dann die Woche drauf First Omen. Dabei habe ich keine Ahnung, aber das Poster von First Omen sieht cool aus und alles, was ich zu Immaculate mitbekomme, macht mich auch heiß drauf, weil es auch, was ich von den Bildern gesehen habe, tatsächlich ja irgendwie anscheinend irgendwie Sydney Sweeney als Nonne in Italien mit in rotem Licht getaucht, bin ich ja auch einfach schon gekauft tatsächlich.
First Omen habe ich schon gelesen, musste in den USA gekürzt werden, weil zu krass, wegen hätte sonst NC-17-Rating gekriegt.
Mhm. Ja, das ist auch so ein Nonnending, das First Omen. Stimmt, das auch eher. Das
spielt im Kloster.
Das auch. Das Poster sieht auch tatsächlich sehr cool aus, deswegen bin ich mal skeptisch bei coolen Postern, weil das heißt manchmal auch, dass der Film einfach kacke ist, aber naja.
Ist das da so eine Fortsetzung von dem Original?
First Omen, das ist das Prequel.
Davor. Ja. Oh Gott.
Wir sind mal wieder im Prequel-Mania oder
ist
so.
Ist das Original oben nicht schon alt hier noch?
Ja, 76, ne?
Genau. War auf dem Index von William. Nicht von
Richard Donner tatsächlich. Richard, was ich großartig Richard finde. Donner,
genau.
Das ist Richard Donner.
Richard Donner, genau.
Okay. Genau, das ist so der Ausblick. Die nächsten Horrorfilme der Woche stehen also schon mal fest.
Genau.
Olli, freust du dich noch auf was?
Keine Ahnung. Im Augenblick bin ich einigermaßen abgedeckt. Ich hatte mich auf One Life und Ghostbusters Frozen Empire gefreut. Die sind jetzt gekommen. Dune 2 war auch nochmal so ein kleines Highlight. Und ich habe mir überlegt, vielleicht so Twister.
Twisters! Geil!
Die Fortsetzung, Sequel, Prequel, Remake, Reboot, leck mich am Arsch. Wir haben einfach keine Idee, was für einen Film wir machen sollen und machen einfach denselben Film noch einmal.
Erst mal sehen. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Dennis, was hast du denn noch?
Ich habe jetzt gerade gesehen, dass nächste Woche ein Film mit Dev Patel von Dev Patel.
Oh, ja,
Monkey Man. Startet der bei uns auch schon die Woche dann?
Ja.
Da habe ich tatsächlich. Weil ich glaube, in Amerika startet er am 5. April, das stimmt, Monkey Man.
Ja, und da bin ich ja auch sehr neugierig gerade geworden.
Ja. Ich habe auch schon zu Robert gesagt, wenn am Dienstag nicht Bader-Meinhof-Komplex wäre, hätte ich gesagt, lass mal nach Berlin fahren zu Monkey Man. Der läuft dann nämlich schon.
Also, dann gibt es vieles, wo wir uns freuen können. Und ja, das wäre es dann fast gewesen hier mit dem Filmriss im Programm, das immer wieder euch informiert über Filme, die hier in Leipzig und in Halle laufen. Und ja,
langsamer Robert, die Zeit, die geht nicht so schnell vorbei.
Welche Zeit? Wir haben doch keine Zeit.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ja, sagt auf Wiedersehen. Danke, Flo.
Tschüsseldorf.
Danke, Uli.
Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Dennis.
Bis bald, hat mich gefreut.
Und Jasmin.
Bye.
Ich verabschiede mich auch. Und ihr hört hier wieder Filmriss nächste Woche. Viel Spaß.